Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Wie ihr vorhin schon gesehen habt, ist Isi, meine Frau, kommt aus Ecuador. Und ich war 2024 zum ersten Mal da. Und warum ich da nicht auf eine der Toiletten gehen durfte, das werde ich euch später erzählen. Und was das mit unserer Geschichte zu tun hat auch. Aber damit ihr schon gespannt seid, dass was kommt, schon mal der kleine Vorab-Spoiler. Also, wenn ihr wissen wollt, warum man in Ecuador nicht auf jede Toilette gehen darf, bleibt dran und bleibt aufmerksam. Genau, wir sind fast am Ende von der Predigtreihe angelangt. Wir sind heute schon bei Thema 9 von der Predigtreihe dem Lebensgeber begegnen. Und heute wollen wir gemeinsam die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen lesen. Viele von euch kennen die vielleicht, manche vielleicht noch nicht. Und wir haben ja die letzten Wochen schon ein bisschen was von der Predigtreihe gehört, aber vielleicht wart ihr zufällig nicht da oder was auch immer. Und deshalb möchte ich uns eine ganz kurze Zusammenfassung geben, was bisher geschah. Also, wir haben vor ein paar Wochen gehört, dass Jesus sich mit einem Wunder, wo er Wasser zu Wein verwandelt, zum ersten Mal als Messias offenbart hat. Direkt danach ist er in den Tempel gegangen, hat dort eine Tempelaktion gemacht, wo er so Tische umgeworfen hat und Leute vertrieben hat und damit angekündigt hat, dass er den Tempel ersetzen wird als Ort der Anbetung. Und auch öffentlich den Anspruch gemacht hat, ich bin der Messias und ich bin der Herr über den Tempel. Dann gab es das Gespräch mit Nikodemus, wo es darum geht, okay, wer kommt in das Reich Gottes? Und wo Jesus die Autorität, die er schon im Tempel hat, nochmal verdeutlicht hat und gesagt hat, ich habe nicht nur Autorität über den Tempel, sondern ich habe auch Autorität zu sagen, ob du zum Reich Gottes dazugehörst oder nicht. Und was die Kriterien sind, damit du Teil des Reiches Gottes werden kannst. Letzte Woche haben wir den letzten großen Prophet des Alten Testamentes oder an dem Übergang zwischen Alten und Neuen Testament, Johannes den Täufer, nochmal gesehen, der nochmal klipp und klar bestätigt, dass Jesus der Messias ist, den er angekündigt hat und dass sein Auftrag damit erfüllt ist, weil Jesus jetzt da ist, Jesus der Bräutigam ist, Jesus weit überragend ist und seine Rolle als Prophet eigentlich abgeschlossen ist, weil den, auf den er hinweisen soll, der ist jetzt da. Und während dieser Zeit war Jesus in Judäa, seine Jünger haben dort ein bisschen getauft. Und genau an dieser Stelle steigen wir jetzt in die Geschichte ein. Und wie gesagt, ihr könnt gerne das Heft mit aufschlagen und da mitlesen oder wir haben es natürlich auch auf der Leinwand. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obgleich Jesus selber nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde, also 12 Uhr mittags. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm eine Quelle werden, die ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht herkomme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin und ruf deinen Mann und kommt wieder zusammen hierher. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht mein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg hier angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir aber beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und es ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand: Was suchst du? Oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie ging zu der Stadt hinaus und kam zu ihm. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich zugleich freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr: Ein anderer ist es, der da sät, und ein anderer, der erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritanern an ihn, um der Worte der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage, und noch viel mehr Menschen glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr um deiner Rede willen, sondern wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Seht, es war ein bisschen langer Text, vielleicht länger, was ihr sonst im Alltag am Stück lest. Aber es ist uns wirklich wichtig, auch das Wort Gottes regelmäßig vorzulesen, damit ihr wirklich wisst, was auch darin steht und womit wir und worüber wir uns unterhalten und nicht nur über einzelne Verse. Und damit ihr auch wisst, wie sieht der Kontext aus und wie hängt das alles zusammen. Und wir sehen, dass Jesus innerhalb von ziemlich kurzer Zeit 2 Gespräche mit 2 total unterschiedlichen Leuten hat. Also wie wir vor 2 Wochen gehört hatten, hatte er das Gespräch mit Nikodemus und jetzt das Gespräch mit der Frau hier an dem Brunnen. Und die beiden Personen sind unterschiedlicher, wie sie eigentlich nicht sein könnten. Und trotzdem stehen diese beiden Geschichten nebeneinander, um uns was zu zeigen, was ein bisschen tiefer ist, als einfach nur, was in den beiden einzelnen Geschichten vorkommt. Und wir werden sehen, dass Jesus der Retter von allen Menschen ist. Und wir schauen uns jetzt aber nochmal genauer an, wie sich das zeigt. Genau. Wir haben auf der einen Seite hatten wir Nikodemus. Nikodemus ist ein reicher, adliger, einflussreicher und extrem gesetzestreuer Jude. Er ist ja reich, er ist einflussreich, er weiß genau, was im Gesetz Gottes steht. Er ist einfach einer derjenigen, der moralisch scheinbar alles richtig macht und nach außen betrachtet, lebt er ein ziemlich perfektes Leben. Und dann haben wir auf der anderen Seite die verachtete, unmoralisch lebende Samaritanerin, von der wir noch nicht mal den Namen wissen, die ja von ihrem eigenen Volk verachtet wird, weil sie moralisch nicht gut lebt. Und ja, sie ist arm und ja irgendwie total unbeachtet gleichzeitig, beziehungsweise eher verachtet als unbeachtet. Und wir müssen uns ja noch zusätzlich vor Augen führen, dass die Juden und die Samaritaner nicht einfach nur nicht so gerne miteinander was zu tun hatten, sondern wenn wir uns in die Geschichte schauen, sehen wir, dass die sich richtiggehend gehasst haben. Also in dem Text ist das sehr vorsichtig ausgedrückt, sie verkehren nicht miteinander, aber in der Praxis war es so, die Juden haben ungefähr 100 Jahre vorher den Tempel der Samaritaner zerstört und die Samaritaner haben dafür Menschenknochen in dem jüdischen Tempel verstreut, wodurch der rituell unrein geworden ist. Und ich meine, für uns klingt es, naja, ist halt ein bisschen blöd. Aber für die Leute damals hat ein Tempel eine ganz, ganz andere Bedeutung. Ein heiliger Ort ist so besonders, also wenn du einen heiligen Ort entweihst, das ist schlimmer, als wenn du Leute umbringst. Und Wir können uns also entsprechend vorstellen, wie tief der Hass in den Juden und den Samaritanern war. Und sie mussten aber in derselben Provinz gemeinsam leben, weil die Römer halt das erobert hatten und nun die Herren waren und die halt zusammen in dieselbe Provinz, also die da halt gelebt haben und die Provinz halt genauso gezogen haben und die halt da beide drinne waren. Also mussten sie sich irgendwie miteinander arrangieren, obwohl sie sich eigentlich Spinnefeind waren. Und ja, beide haben sich auch gegenseitig abgelehnt, dass sie das Volk Gottes sind. Also die Juden haben halt gesagt, die Samaritaner sind nur so ein komisches Mischvolk, also das sind keine reinen Israeliten und die lehnen auch noch den größten Teil vom Alten Testament ab. Also auf gar keinen Fall gehören die zu Gottes Volk. Und die Samaritaner, die haben halt gesagt, nur die Tora, also die 5 Bücher Mose sind Gottes Wort und der ganze Rest, den die Juden da haben, das ist einfach nur Quatsch, das ist nur dazu gedichtet und es ist nicht Gottes Wort. Und obwohl wir jetzt sehen, dass die beiden Personen so unterschiedlich sind und also irgendwie beide Seiten des Spektrums abbilden, haben sie viel mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick aussieht. Also erstmal kommen sie beide zu sehr ungewöhnlichen Zeiten. Also Nikodemus kommt mitten in der Nacht, wahrscheinlich um der Meinung oder dem öffentlichen Bild der Leute, die irgendwie das seltsam finden, wie er als Teil des Hohen Rates mit Jesus verkehrt, den der Hohe Rat eigentlich ablehnt. Und dann kommt die andere Frau und die Frau, die kommt in der Mittagshitze. Also damals, wenn man Wasser geholt hat, hat man es entweder früh oder abends gemacht, wenn es ein bisschen kühler ist, weil einen Wasserkrug zu tragen ist natürlich eine schwere Arbeit. Und wer macht es freiwillig, wenn 35 Grad im Schatten sind und geht dadurch in die Sonne? Sondern die Leute haben das natürlich früh und abends gemacht, wenn es ein bisschen kühler war. Und natürlich sind sie auch gemeinsam die Frauen zum Brunnen gegangen, weil da bist du viel sicherer gegen Raubüberfälle oder was auch immer. Und sie kommt aber allein und da sieht man, wie verachtet sie ist. Dann haben wir natürlich beide kommen mit Jesus in Kontakt und Jesus bietet ihnen ewiges Leben an. Aber auf unterschiedlichen Bildern, also dem Nikodemus wird das Reich Gottes angeboten, weil das ist, was er damit verbindet, mit dem Messiasreich, mit dem Messias, mit irgendwie dem Punkt, wie du ja in Gottes Gegenwart kommst. Und der Frau am Brunnen bietet Jesus lebendiges Wasser an, weil das ein Bild ist, was sie versteht. Weil sie kennt diese Sehnsucht nach Leben, danach irgendwie angenommen zu sein, ein Leben in Zufriedenheit. Weil sie hat in ihrem Herzen offensichtlich ein Loch, wo sie nicht weiß, wie sie das füllen soll. Weil sie hat ja offensichtlich in Sex, in anderen Männern, hat sie gesucht, irgendwie Erfüllung zu finden, aber hat es nicht gefunden. Und deswegen bietet Jesus ihr genau das an, was sie braucht oder was sie versteht. Dann werden auch beide mit ihrer Unmoral konfrontiert. Also Nikodemus führt Jesus seinen Stolz vor Augen und der Frau am Brunnen, die wird mit ihrer sexuellen Unmoral konfrontiert. Und die Idee dahinter ist, dass Jesus natürlich beiden zeigen will, ihr müsst eure moralisches Versagen anerkennen, um gerettet zu werden. Und natürlich am Ende, Nikodemus weist Jesus erstmal zurück, auch wenn wir im Johannesevangelium später sehen, dass er sich später noch für Jesus entscheiden wird. Aber die Frau, die tut Buße und wird gläubig. Also auch reagieren sie wieder unterschiedlich. Und eine weitere Gemeinsamkeit, die beide haben, auch wenn man sie nicht im Text finden, ist, dass Jesus für beide einen Teil der Verheißung erfüllt. Also beispielhaft sehen wir das in Hesekiel 37, wo eine messianische Verheißung ist, dass Gott, der Herr, das Nord- und das Südreich wieder vereinigen wird. So spricht Gott, der Herr: Siehe, ich will die Israeliten herausholen aus den Völkern, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen. Und will ein einziges Volk aus ihnen machen, im Land auf den Bergen Israels, und sie sollen allesamt einen einzigen König haben. Und sollen nicht mehr zwei Völker sein und nicht mehr geteilt in zwei Königreiche. Und sollen sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und Gräuelbildern und allen ihren Sünden. Ich will sie retten und von all ihren Abwegen, auf denen sie gesündigt haben, und will sie reinigen, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meinen Geboten halten und danach tun. Und der wichtigste Punkt von dieser Stelle und vielen anderen, die es auch im Alten Testament ist, dass der Messias die beiden Völker, das Nordreich und das Südreich, wieder zu einem Volk machen wird, dass es die alle gereinigt werden vom Götzendienst, von ihrer Sünde, dass Jesus ihr gemeinsamer Gott und König sein wird, also oder der Messias, das weiß man ja im Alten Testament noch nicht, dass es exakt Jesus sein wird. Und was natürlich auch spannend ist, dass Jesus diese Verheißung, die eigentlich für das Nordreich gegeben ist, jetzt auf die Samaritaner anwendet, obwohl die keine reinen Israeliten sind, sondern die sind schon ein Mischvolk und haben höchstwahrscheinlich sogar mehr nicht-israelisches Blut in ihren Adern als israelitisches Blut. Aber sie dienen Jahwe, wollen ihm nachfolgen und deswegen wird diese Verheißung, die auf dem Volk liegt, auf sie angewendet. Und bevor wir uns jetzt weiter mit dem Text beschäftigen, will ich dich fragen, ob dir bewusst ist, dass Jesus der Retter von allen Menschen ist. Bist du dir bewusst, dass jeder Mensch, dass du genauso rettungsbedürftig und erlösungsbedürftig bist, wie jeder Mensch aus jedem anderen Volk? Und wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, meine Frau Isi kommt aus Ecuador. Und Ecuador, die Gesellschaft ist extrem klassizistisch. Das bedeutet, über deinen Beruf und über den Besitz definiert sich, wie hoch dein Wert ist. Und in den Wohnungen ist es so, und da kommt die Geschichte her, es gibt in den Wohnungen ein eigenes WC für die Bediensteten oder die Putzkräfte. Weil die Putzkräfte dürfen nicht in das Bad der Familie gehen und du als Teil der Familie lässt dich natürlich nicht herab, auf das WC von den Putzkräften zu gehen, weil die einen ganz anderen Wert haben. Und selbst bei Personen, die keine Putzkraft oder keinen Bediensteten haben und die dieses Bad haben, wird niemals irgendjemand dieses Bad benutzen. Weil du würdest ja deinen eigenen Wert herabsetzen, wenn du dieses Bad benutzt, auch wenn das niemals von irgendeiner Putzkraft benutzt wird. Und ihr findet es vielleicht befremdlich. Ich fand es auch befremdlich, als ich da hingekommen bin und so war wie, hä, ihr verschwendet doch ein Bad. Aber ich erzähle die Geschichte deswegen, weil die einen Punkt klar macht. Jede Gesellschaft hat einen blinden Fleck, wie sie den Wert von Menschen beeinflusst oder bestimmt. Und auch wir sind nicht davor gefeit, dass wir immer mal wieder auf andere Menschen herabschauen. Vielleicht nicht aufgrund ihres Einkommens, vielleicht ist es aufgrund ihrer Nationalität, vielleicht aufgrund ihrer politischen Einstellung oder aus allen möglichen anderen. Und die Frage, die ich an dich stelle, ist, gibt es Menschen, die du aufgrund ihrer Nationalität, ihres Standes, ihrer Herkunft, ihrer Bildung oder ihrer politischen Gesinnung ablehnst oder hasst? Vielleicht Menschen, die die AfD wählen oder die Linken, die Feministin oder den alten weißen Mann, vielleicht den Obdachlosen oder den Multimilliardär, vielleicht den Araber oder den Russen oder den Trump-Wähler oder den Politiker. Die Liste könnte man ewig weiterführen. Sei dir bewusst, genauso wie du vielleicht auf die herabschaust und denkst, die haben irgendwie eine völlig falsche Meinung, die muss man eigentlich ablehnen und verachten. Die sind genauso erlösungsbedürftig wie du. Und du hast kein Recht, auf sie herabzuschauen, weil du bist nämlich genauso erlösungsbedürftig wie sie. Und wir sehen, dass Jesus ganz klar aufzeigt, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Meinung, die du durchaus kritisieren kannst, und das sehen wir auch, dass Jesus sagt, ihr habt eine völlig falsche Vorstellung, was Gottes Wort ist, aber der Wert der Frau wird dadurch nicht beeinflusst. Jesus geht genauso auf den Wert der Frau an. Und wenn ihr euch unsicher seid, ob das jetzt nur die Stelle ist oder ob das allgemein ist, guckt euch mal an, wen Jesus als Jünger sich holt. Also er hat auf jeden Fall Leute, die zur Oberschicht gehören. Der hat einen Zeloten, der die Römer ablehnt. Der hat einen Zolleinnehmer, der für die Römer gearbeitet hat. Und wenn man sich das noch weiter anguckt, sieht man, der hat die Reichen, der hat die Armen und irgendwie von allem was. Und ich frage mich, wenn ich mir meine Jünger zusammengesucht hätte, ob ich mir die noch hätte verschiedener zusammensuchen können und wie Jesus die überhaupt unter Kontrolle hatte, dass sie sich nicht die Köpfe eingeschlagen haben. Und dann kommt Jesus auch noch in die Bergpredigt und sagt, du sollst deine Feinde lieben. Also wenn ihr euch unsicher seid, ob das, was ich gerade gesagt habe, mit der Bibel übereinstimmt, Jesus hat das ganz klar gesagt. Und jetzt, wo wir Christen sind, haben wir kein Recht mehr, eine andere Person abzulehnen, sondern unsere Pflicht ist es, jeden Menschen gleich zu lieben. Und das ist hart für uns, weil es unangenehm ist, besonders wenn wir irgendwie benachteiligt wurden. Aber jeder Christ ist ein geliebter Bruder und eine geliebte Schwester. Egal, was der Hintergrund ist. Egal, was die Einstellung ist. Und natürlich kann man über die Meinungen diskutieren. Aber die Liebe und die Annahme, die wir für unsere Mitchristen haben, sollen und darf nicht durch dessen Meinung oder Einstellungen oder dessen Nationalität beeinflusst werden. Und ich meine, das genießt das in unserer Gemeinde total, dass wir Personen aus den unterschiedlichsten Ländern haben, dass wir Personen aus den unterschiedlichsten sozialen Hintergründen haben, dass in unserer Gemeinde in demselben Hauskreis Leute sein können, die arbeitslos sind und die Vorstand von einem Top-Unternehmen sind und dass man miteinander in Kontakt kommen kann, dass Leute von den unterschiedlichsten politischen Gesinnungen in der Gemeinde sein können und wir gemeinsam eine Familie sind. Und das ist aber genau das, was Jesus auch gesagt hat. Und das ist auch was, was ich dich auch bitten möchte oder dich herausfordern möchte, dich zu hinterfragen. Siehst du das wirklich bei allen Menschen so? Oder nur den Leuten, die du kennst? Jeder Christ ist genauso dein Bruder, unabhängig von deinem Hintergrund. Und gleichzeitig haben wir auch alle blinde Flecken und müssen immer, auch wenn wir natürlich Dinge ansprechen sollen, die nicht richtig sind, aber immer auch offen sein, dass wir selber uns bewusst sind, dass wir auch Korrektur brauchen. Ich bin genauso korrekturbedürftig wie jede andere Person auch. Ich habe meine eigenen blinden Flecken und meine eigenen Fehler. Und nur wenn mir das bewusst ist, kann ich liebevoll und in Demut auch Fehler bei anderen ansprechen. Und um das Wichtigste insgesamt nochmal dabei klarzumachen, es gibt für jeden Menschen nur einen Weg zur Rettung. Und das ist immer derselbe, Jesus Christus. Egal, ob du christlich oder atheistisch aufgewachsen bist oder mit jeder anderen Religion, du brauchst Jesus als persönlichen Retter. Niemand wird per Geburtsrecht Christ. Jeder muss seine eigene Entscheidung treffen. Genau wie Nikodemus eigentlich einen einfacheren Weg hatte, weil er kannte das gesamte Alte Testament, er ist jüdisch aufgewachsen, er hätte genau wissen können, wer Jesus ist, musste er seine eigene Entscheidung treffen und es war keine Garantie dafür, dass er Jesus als Messias erkannte, obwohl er von der Theorie her es genau hätte wissen müssen. Und genauso gilt es auch für uns und unsere Kinder. Wir können zwar Kinder mit einem christlichen Weltbild erziehen, aber wir können kein Kind zu einem Christen erziehen. Jedes von unseren Kindern muss seine eigene Entscheidung für Jesus treffen. Und nur weil man christlich nach moralischen Werten lebt und alle Dinge einhält, die das christliche Weltbild gebieten, heißt es noch lange nicht, dass die Person Christ ist. Man muss sich selber für Jesus entscheiden. Und wir können ja unsere Kinder zwar das irgendwie dazu verpflichten oder ihnen das vorleben, aber am Ende müssen sie ihre eigene Entscheidung treffen. Und was ich auch dabei als ganz wichtig neu erkannt habe, ist den Kindern nicht nur vorzuleben, wie man moralisch richtig und gut lebt, sondern ihnen auch immer zu zeigen, dass wir selber genauso erlösungsbedürftig sind wie sie auch. Denn wenn sie nicht erkennen, dass wir gnadebedürftig sind, dass wir uns nicht auf unsere eigenen guten Werke verlassen, sondern auf das, was Jesus am Kreuz getan hat, wie sollen sie denn erkennen, dass auch sie einen Retter brauchen, dass auch sie erlösungsbedürftig sind? Unsere erste Aufgabe als Evangelist ist, Evangelist in unserer eigenen Familie zu sein, unseren Kindern vorzuleben, was Jesus für uns getan hat. Und wir müssen selber vorleben, dass nicht der richtige Lebensstil, nicht die richtigen guten Taten das ist, was uns in den Himmel gebracht hat oder in den Himmel bringen wird und worauf wir uns verlassen, sondern wir verlassen uns einzig und allein darauf, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dass seine Gnade das ist, was uns ja gerettet hat und was uns jetzt auch im Glauben hält. Und wenn wir jetzt zum Text zurückkehren, dann sehen wir, dass die wahre Anbetung auch auf Jesus basiert. Lass uns nochmal Johannes 4, 19 bis 24, also nochmal 5 Verse lesen. Die Frau spricht zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort ist, wo man anbeten muss. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Und wie wir es schon in Johannes 2 gesehen haben, sehen wir auch hier, dass Jesus erneut sagt, dass der Tempel und auch der Berg Gazarim als Ort der Anbetung ersetzt wird, und zwar durch ihn selbst. Da Jesus die Betonung darauf legt, dass der Vater angebetet wird, wirft es natürlich andersrum auch das Bild darauf, durch warum, also warum der Vater, weil der Vater ist der Vater zum Sohn, im Verhältnis zum Sohn. Und die Betonung liegt darauf, dass Jesus derjenige ist, der Gott repräsentiert, der ein echtes Abbild davon ist, wer Gott ist. Gleichzeitig korrigiert Jesus hier die Samaritanerin, wie vorhin schon mal gesagt, und sagt ihr, dass wahre Anbetung aber auch vom richtigen Gottesbild abhängt. Also wie ich schon gesagt habe, die Samaritaner lehnen das gesamte Alte Testament bis auf die 5 Bücher Mose ab und haben damit ein unvollständiges Bild davon, wer Gott ist. Und dasselbe gilt auch für uns. Nur wenn wir ein echtes biblisches Gottesbild haben, was von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, wenn ich mich gerade nicht das Kapitel falsch gemerkt habe, also nur wenn wir die gesamte Bibel als Fundament haben von unserem Gottesbild, nur dann haben wir ein richtiges und wahres Gottesbild und nur dann können wir Gott wirklich anbeten, weil wahre Anbetung basiert darauf, dass wir Gott für das anbeten, was er ist und nicht für das, was wir uns wünschen, was er sein sollte. Echte Anbetung basiert darauf, dass wir Gottes Größe im Zentrum haben. Gottes Weisheit, Gottes Allmacht, alle Aspekte von Gott. Und wenn wir anfangen, einzelne Aspekte von Gott rauszuschmeißen, wird unser Gottesbild entweder unvollständig oder sogar falsch. Und wahre Anbetung ist natürlich, das Zentrum davon ist das, was Jesus Christus für uns getan hat. Weil selbst wenn Gott uns alle geistlichen Segnungen geben würde, Reichtum, Gesundheit, Macht, Freundschaft und so weiter, ohne dass Jesus unsere Sünden vergeben hätte, wären all die Dinge auf unser Leben hier auf der Erde beschränkt, kurz und vergänglich und am Ende hätten wir sie verloren. Aber dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, unsere Sünden vergeben hat und uns ewiges Leben gegeben hat, dadurch sind alle Segnungen, die Gott uns geben wird, für die Ewigkeit valide. Wir können sie für die Ewigkeit nutzen. Und das, was unser größter Feind ist, der Tod, der sich schon immer durchzieht, dass er für uns zur Normalität geworden ist, der wird vorbei sein. Und es wird keinen Tod mehr geben, es wird keine Krankheit geben und wir werden wirklich in ewiger Freude und ewiger Zufriedenheit mit Gott sein. Und was bedeutet das jetzt auch für uns? Was möchten wir im Hier und Jetzt jetzt damit machen? Und meine Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist dir bewusst, dass dein größtes Glück ist, die Ewigkeit mit Christus zu verbringen und deine Freude an ihm zu haben, Gottes Gegenwart zu genießen und bei ihm die Fülle zu finden? Und wenn du das erkannt hast und das dir bewusst ist, wie lebst du denn jetzt im Hier und Jetzt? Also wenn du gemerkt hast, das Schönste, was wir in der Ewigkeit tun werden, weil es das Beste ist, was wir uns vorstellen können, ist Zeit mit Gott zu verbringen. Warum suchen wir so oft Erfüllung, Freude und Glück in anderen Dingen, obwohl wir eigentlich genau wissen, dass wir wahre Erfüllung, ein Glück, was bleibt und nicht verloren geht, eigentlich in Jesus finden? Ich meine, ich merke das bei mir selber irgendwie, es passiert so automatisch, dass wenn der Tag lang und anstrengend ist, man sich halt denkt, okay, jetzt erstmal einen Film schauen oder erstmal ein Buch lesen oder was auch immer machen. Und ich aber eigentlich wüsste, um wirklich zur Ruhe zu kommen, um meinem Herzen wirklich neuen Frieden zu geben, müsste ich eigentlich Zeit mit Gott verbringen. Aber das rutscht irgendwie hinten runter, weil ich mir denke, eigentlich muss ich erst aufgetankt sein, um zu Gott zu kommen. Aber eigentlich ist das ja totaler Quatsch, weil so soll ich besser auftanken als bei Gott. Und ist die Zeit mit Gott, ist das wirklich die Priorität in deinem Leben? Ist das wirklich der Ort, wo du nachhaltig auftankst? Oder versuchst du es an Dingen, die nicht so nachhaltig sind? Ich habe uns noch eine Stelle aus Jeremia mitgebracht zum Abschluss, bevor wir die Predigt beenden, wo das Volk eine doppelte Sünde begangen hat. Und Jeremia schreibt, entsetze dich Himmel darüber und erschrick und erbebe gar sehr, spricht der Herr, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Und manchmal trifft es auch auf uns selbst zu, dass wir eigentlich die lebendige Quelle Jesus schon gefunden haben und das aber dann wieder austauschen für Dinge, die rissig sind, die nicht das lebendige Wasser bringen. Und ich möchte dich heute ermutigen, ganz neu diese Entscheidung zu treffen und es in deinem Alltag umzusetzen, Jesus an erster Stelle zu suchen, bei ihm aufzutanken und ihn wieder als den zu sehen, der ist, die Quelle von bleibendem Glück, von echtem Leben und von einer Zufriedenheit, die bleibt. Und wir wollen jetzt nicht einfach direkt ins nächste Lobpreislied gehen, sondern wir wollen gemeinsam uns jetzt noch ein, zwei, drei Minuten nehmen, dass ihr das nochmal reflektieren könnt, nochmal drüber nachdenken könnt und sagen könnt, was sind die Punkte, die ich in meinem Leben anders machen will. Ist es, dass du Jesus suchst als denjenigen, wo du die Freude findest? Oder vielleicht hat Gott auch zu dir gesprochen und hat dir gezeigt, dass es Menschen gibt, die du eigentlich hast und ablehnst. Und wo Gott dich ermutigt, sie ganz neu anzunehmen, ihnen mit der Liebe zu begegnen, die Gott dir auch gezeigt hat. Und lass uns gemeinsam wirklich ganz neu den Fokus setzen auf das, was Jesus für uns getan hat, was seine Gnade in unserem Leben bewirkt hat. Und dieses Staunen davor, dass er unsere Sünde vergeben hat, dass er uns gereinigt hat und dass er uns frei gemacht hat und ewiges Leben geschenkt hat und ein Glück, was bleibt, eine Freude, die nicht vergeht und eine Zufriedenheit, die die tiefste Sehnsucht unseres Herzens füllt. Lass uns darüber das Staunen nicht aus den Augen verlieren.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.